Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tims Sprachnachrichten. Jetzt nach knapp vier bis fünf Wochen Sommerpause bin ich dann auch mal wieder am Start. Und zwar vorab ein paar kleine Änderungen von meiner Seite aus. Ihr werdet mich jetzt nicht mehr jede Woche, sondern noch alle 2 Wochen hören. So habe ich ein bisschen mehr Luft, den ganzen Kram zu verarbeiten und halt auch einfach mehr Luft für ein paar coole, besondere Aktionen. Und wir starten heute mit einer neuen Folge der EDC News. Und auch nicht ganz unbesonders, weil ich habe heute nicht nur den lieben Malte am Start, sondern auch den lieben Andi. Moin moin ihr zwei, ich freue mich riesig, dass ihr mit am Start seid.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin moin.
So, und dann sind wir auch schon wieder direkt in den EDC News. Und wie bei der letzten Folge fangen wir immer an, wie Malte sagen würde, mit einem zünftigen Bocke-Check.
Ja, was ist denn auf Tasche, Andi. Jungs?
Genau, Andi, was auf Tasche heute?
Ich gebe zu, bei mir ist es extrem unspektakulär und die Leute, die mir irgendwie auf Facebook oder auf Instagram folgen, die werden es wissen. Es ist wie immer das Tactile Knife Bear, geschrieben Bexar. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal an die Aussprache gewöhnen, dass das Ding anders ausgesprochen wird, als es aussieht. Seit ich das auf der Messe in Solingen direkt beim Sascha am Stand gekauft habe, Sascha Writing, Turning, Flipping, hat das meine Hosentasche nicht mehr verlassen.
Auch geil, das Teil. Ja.
Absolut fantastisch. Seitlich einstecken, ich habe diese kleine Lederpouch mit dem Gummiring, habe ich den Big Idea Design Sidekick Mini.
Blasphemie!
Tatsächlich, ja. Ich habe tatsächlich versucht, an den Mini-Slim-Sidekick von Tactile Turn ranzukommen. Der war aber in Titan nicht verfügbar. Den habe ich jetzt testweise in Bronze da. Da wiegt der kleine Stift aber dann fast so viel wie Messer und Lederpouch zusammen. Deswegen macht es ja für mich noch nicht wirklich Sinn.
Bronze macht es.
Ja, total. Ich liebe das Material. Ich liebe die Patina, die Bronze annimmt. Aber in dem Setup passt es für mich nicht ganz. Und die Taschenlampe, wie sollte es anders sein? Raylight Pineapple Mini Titanium. Und seit einer knappen Woche jetzt die Sonderedition Seigaya. Die hat dieses wunderschöne gefräste Pattern auf dem Korpus. Und dort konnte ich tatsächlich auch noch direkt den Stonewashed Clip anbringen. Den hatte ich noch von meiner ersten Pineapple Mini. Und in der Kombination jetzt für mich, ich sag's immer wieder, die perfekte Taschenlampe. Die kostet von Ray direkt importiert irgendwie 63, 64 Euro. Und die kann meiner Meinung nach mit sämtlichen Titanen Custom-Lampen in der Größe mithalten. Also das ist ein absolut fantastisches Teil. Kleinigkeiten darüber hinaus. Mein Smartphone ist das Xiaomi 13 seit ein paar Wochen. Brutal gutes Ding. Hätte ich das mit der Vertragsverlängerung nicht quasi nachgeschmissen bekommen von O2, wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, mir so ein Flagship-Smartphone zuzulegen. Damit filme ich jetzt auch. Da geht also einiges. Das Ding macht 4K-Aufnahmen in 60p und 8K-Aufnahmen in 30p. Also da geht wirklich was. Das sind natürlich Datenmengen, die ich überhaupt nicht verarbeitet bekomme. Aber das ist mein EDC, was ich im Moment so dabei habe.
Das ist ja schon mal nicht ganz so wenig, ne?
Ich wollte gerade sagen, das hört sich ja gut an.
Ach ja, das ist aber ultra leicht, ne? Also ja. Wenn ich, ach Moment, ja, natürlich am Handgelenk immer die Citizen Pro Master Titan. Fantastische Uhr seit 2,5 Jahren knapp. Jetzt, ja, es sind ungefähr 28 oder 29 Monate. Auch quasi jeden Tag am Handgelenk.
Denk dran, also da musst du mir noch was drüber schicken.
Ja, selbstverständlich.
Ich brauche noch eine Titan-Armbanduhr.
Bei dem Bär, ich hatte das bis jetzt nur in Ultem. Und da war das so ätzend, dass man die Klinge nicht zentriert bekommen hat. Ich lag immer gefühlt an einer Scale an, weil das Ultem so weich war, ne? Weil du halt überhaupt keine Liner drin hattest, dass du das überhaupt nicht richtig einstellen konntest, ne? Da hast du rumgebastelt, dann, oh, sieht gut aus, auf zu, wieder an der anderen Scale dran, ne? Und dann,
das ist natürlich blöde. Mache ich mich wahrscheinlich auch unbeliebt bei vielen Leuten. Ich kann den Ultem-Hype überhaupt nicht nachvollziehen. Ich sehe das als schönes Material für den einen oder anderen Beat oder als Zwischenlage bei irgendwas. Aber daraus jetzt ernsthaft Messer-Scales zu bauen, weiß ich nicht, ob das sein muss.
So als Highlight finde ich es auch cool. So irgendwo so als kleines verstecktes Element irgendwo finde ich es richtig nice. Aber so komplett,
ganz deiner Meinung,
finde ich auch ein bisschen zu krass. Ja, oder so. Malte, was hattest du heute auf der Tasche?
Ne? Boah, was hatte ich heute auf? Beispiel, ja, das ist, ich kann das gar nicht genau sagen, weil ich wechsle gerade sehr viel. Jetzt gerade, was hier auf dem Tisch liegt, kann ich sagen. Und das ist das Peña Trapper, was ich vom lieben Tim abgekauft habe. Genau, das hat mich total überzeugt. Ich finde das super.
Von wem?
Von wem? Weiß ich auch nicht. Er ist so ein Typ, der hat einen Podcast. Okay. Und das ist genau ein wunderschönes Messer, ein bisschen traditionellere Linien, Front Flipper, M390 Stahl, Titan, Bolster Lock. Ach, das sind alles so Specs, die mir persönlich sehr gut gefallen. Genau, und dann heute war ich mit meinem Victorinox Pioneer X unterwegs, einem Lamy Pico und einer Olight Titan i5T, ne? Genau, i5T EOS, genau. Das hatte ich heute dabei. Relativ.
Ich muss sagen, bei dem Pena, das ist ja der Texas Trapper.
Ja.
Das ist die erste Größe, die mir von Pena wirklich zugesagt hat. Die anderen waren mir immer zu klein und zu fummelig.
Okay, ja, die machen ja relativ klein. Also die viele sind klein. Also
typische.
Ja, ist mehr so.
Das ist das Bekloppte, ne? An dem Frontflipper ist mir das zu klein. Wenn ich einen Slipjoint dabei habe, in der gleichen Größe, passt das. Keine Ahnung, also weiß nicht, ich habe da irgendwie einen richtig fetten Pin im Kopf, aber ist halt einfach so, ne?
Ich glaube, diesen Pin haben wir alle im Kopf.
Ja, gut.
Das sowieso.
Aber man muss natürlich bei einem Frontflipper, also ich muss dazu sagen, es ist auch mein erstes Messer, welches ein Frontflipper ist. Ich brauche halt ein längeres Messer, damit ich es dann auch wirklich flippen kann. Ne? Sonst müsste ich das ja mit so ein, zwei, drei Fingern nur halten. Weiß ich nicht. Dann glaube ich, wird sich die Bedienbarkeit massiv verschlechtern. Deswegen.
Das kann sein. Kann
ja.
Sein. Ja, das, ich habe halt auch immer dieses Handproblem. Ne?
Ja, du hast auch relativ große Pranken, ne?
Ja. Ja. Ja, so eine 10,5 bis 11.
Das kann man.
Ja, guck.
Das ist
groß. Da bin ich auf jeden Fall drunter.
Und Tim, was hast du auf Tasche?
Ich hatte heute von Real Steel das Luna in der Titan-Variante dabei. Dann meinen heiß und fettig geliebten Nottingham Tactical in der Full-Craft-Variante. Von Bison Leatherworks das Enola in dem Castano-Leder als Portemonnaie. Dann von Real Man Carry meinen ganz persönlichen Hank, also den mit meinem Logo drauf. Und das AK2 in der DP Clip Sheath. Ja, genau. Das war für heute mein Gerödel.
Das ist nice.
Das hat also das Luna, ey, das schiebt mich gerade so vom Teppich, ne? Das ist richtig übel. Das macht mich richtig anders teil. Das kostet kaum was und ist einfach geil. Ist einfach gut. So. Das ist richtig, richtig gut. Gehen wir mal in die Thematik rein für heute. Und zwar geht es ja wieder um EDC-News, also das, was so in den nächsten Wochen ansteht oder was uns auch bewegt hat, was wir so an Neues generell an Zulauf hatten. Aber ganz wichtig vorab, seit dem 1.9. könnt ihr die Tickets für die GDC-Con nächstes Jahr im März jetzt bereits käuflich erwerben. Den Link findet ihr auf jeden Fall auch in der, ich wollte schon Videobeschreibung sagen, in der Folgenbeschreibung. ja, auf jeden Fall, wie gesagt, seit dem 1.9. läuft der Vorverkauf. Und wenn ihr schon wisst, ob ihr kommt, wie ihr kommt, wie ihr bleibt, langt zu.
Ja.
Und dann würde ich auch gleich mal dazu kommen, warum der liebe Andi heute hier ist.
ich hab mich verlaufen. Ich war zufällig in der Leitung, wir sind zueinander gestolpert.
Ah, ja, stimmt, das war das.
Du wolltest gerade ein YouTube-Video hochladen und dann bist du falsch abgezweigt, genau, zack, dann, bei Reverse halt drin.
Einmal den Stecker falsch gesteckt, ne, schon zack.
Ja. Ja, ich war auf der Suche nach Bildern von River Song und bin dann bei Riverside gelandet.
Okay.
Das war jetzt ein Doctor Who-Witz, worauf wir vielleicht im Verlauf dieser Folge nochmal zurückkommen werden.
Eventuell. okay, also jetzt Butter bei die Fische.
Was
warum
du
bist
hier?
Du hier, Andi? Genau.
Was ich erstmal bin ich hier um euch alle, also Tim und Malte, um euch beide, aber natürlich auch alle Zuhörer ganz, ganz lieb vom Sascha und von der Jenny zu grüßen.
Das freut mich.
Wir haben im Vorfeld sehr viel miteinander geschnackt. Ich wollte natürlich, und das sage ich jetzt, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, mit dem Sascha abklären, dass ich hier nicht zu viel oder nicht zu wenig erzähle von den News, die jetzt anstehen. Und deswegen wollte ich da auf Nummer sicher gehen und habe mich rückversichert. Deswegen an erster Stelle halt ganz liebe Grüße an alle. Die große News ist, viele werden es vielleicht mitbekommen haben, Tuya Knife selber hat schon berichtet, ich habe hier und da auch ein bisschen was schon geteilt. Die V2 meines allerersten Messerdesigns des Blackbeard ist gerade in den letzten Zügen und soll innerhalb der nächsten Tage nach Deutschland verschickt werden. Das heißt, die Blackbeard V2.0 steht quasi unmittelbar vor dem Start in Deutschland und in Nordamerika. Und das ist ein Ereignis, das toppt für mich so ziemlich alles, was in den letzten 10 Monaten passiert ist, was jetzt nicht besonders schwierig ist, denn die letzten 10 Monate waren ziemlich bescheiden. So Unfall und so ist eine lange Geschichte, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Deshalb mein persönliches Highlight 2023, es kommt tatsächlich das Blackbeard in der Version 2.
Ja, was ich bis jetzt davon gesehen habe, was du mir schon so zugesteckt hast, ist einfach, also, geil.
Ja, also das Blackbeard war immer schon ein Herzensprojekt. Für mich, ich gehe einfach mal ein ganz klein bisschen auf die Hintergründe ein, wenn das okay ist.
Bitte, bitte.
Für mich war immer eins der schönsten und stilsichersten Taschenmesser des Lenny's Clip. Mhm. Das hat mir mal ganz besonders gefallen, was die Griffform angeht, was die Klingenform angeht, diese harmonische Clip-Point-Klinge mit einem Longpull und einem Saber-Grind. Das fand ich immer ganz, 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 ganz toll. Allerdings fand ich, es gibt zu viele Modelle, die sich sehr ähneln. Also da hast du teilweise die Schwierigkeiten gehabt, die noch auseinanderzuhalten. Klar, ein Tony Bowes Case Lennys, das hast du erkannt, weil da kam es halt ursprünglich mal her. Aber dann kamen halt auch andere Custom Knife Maker, die dann Mid-Tech-Varianten irgendwie in Fernost haben produzieren lassen, und die haben sich doch alle geähnelt. Natürlich kannst du an der Klinge nicht viel rumexperimentieren. Die muss eine sauber ausgeführte und schön proportionierte Clip-Point-Klinge sein, ansonsten kannst du es gleich bleiben lassen. Also habe ich mir gedacht, man müsste gerade beim Griff vielleicht ein bisschen was tun, um sich von der Masse abzuheben. Und mit dem Hintergrund der Facebook-Gruppe The Pirate Ship war für mich halt klar, wir müssen irgendwie ein bisschen in dieses Thema rein. Nicht nur was den Namen angeht, sondern generell auch was das Design angeht. Und da habe ich mir dann einfach Gedanken gemacht, was ist denn das scharfe Werkzeug, was vielleicht den besten Grip von allen bietet, und bin dann relativ schnell bei verschiedenen Säbelvariationen gelandet, die halt im 18. und 19. Jahrhundert so verwendet wurden, und habe mich da so ein ganz klein bisschen inspirieren lassen. Deswegen haben wir hinten auch so ein ganz klein bisschen diesen Entenschnabelabschluss, der halt verhindern soll, dass du nach hinten über den Griff abrutschst, etc. pp. Also das kommt so ein bisschen aus dem maritimen Bereich, Navy-Säbel und so weiter. Und ich habe versucht, das Ganze in ein harmonisches Ganzes zu kombinieren.
Check, check.
Das sah bei mir dann so aus, dass ich halt mit Papier und Bleistift da gesessen habe, und das über mehrere Wochen. Und ich habe dann erstmal festgestellt, wie frustrierend das sein kann, wenn du es um einen Millimeter falsch machst. Das wirkt einfach nicht mehr. Du kannst es, du verhaust dich um einen Millimeter oder zwei, und das Ganze stimmt vorne und hinten nicht mehr. Und bis ich da dann mal die Proportionen so hatte, dass es mir wirklich gefallen hat, das hat ein Weilchen gedauert. Ich habe meine Bilder, meine Gedanken mit Sascha geteilt, und der war Feuer und Flamme. Und da haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie umsetzen. Er hat mit Tuya gesprochen. Tuya fand die Idee auch klasse. Das war für Tuya überhaupt das allererste Slipjoint-Messer. Und der Rest ist tatsächlich dann Geschichte. Die erste Variante kam ja noch mit einem Dual Grind daher, mit einem S35VN, zu dem ich persönlich so eine kleine Hassliebe habe. Aber Tuya hat den wirklich fantastisch gehärtet. Also ich habe in all den Jahren gar keine Probleme gehabt mit dem Stahl und habe auch wirklich nur Gutes gehört von Usern. Dementsprechend auf der Seite waren wir dann doch glücklich. Also anderthalb lächelnde Augen, nenne ich es mal. Aber es gab halt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, da können wir noch ein bisschen tweaken. Und als die Nachfrage dann im letzten Jahr immer wieder größer wurde, ob wir nicht nochmal ein Blackbeard auflegen wollen, habe ich mich dann mit Sascha zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, an welchen Stellschrauben wir noch drehen könnten, um das Ganze ein ganz klein bisschen zu verbessern. Tim, jetzt hast du die Bilder schon gesehen. Malte, du auch
ich vorhin? Ich höre dir zu und gucke mir währenddessen sämtliche Bilder, die du mir geschickt hast, an und ich denke mir jedes Mal nur so, ja, ist doch gut, du hast mich doch schon, ich will es doch schon haben.
Das freut mich ganz besonders. Es ist auch vielleicht nicht das richtige Produkt, wenn man vorher den Leuten noch den Mund wässrig machen muss. Also die Bilder sollten dann für sich sprechen.
Das tun die auf jeden Fall, ja.
Und das ist ja noch nicht mal das finale Produkt. Das, was ihr jetzt gesehen habt, ist ein Griff in Schwarz. Das Orange Peel Finish ist deutlich feiner geworden, als das bei der ersten Variante der Fall war. Und die Klinge, die an diesem Modell, das natürlich für die Podcast-Zuschauer muss man es natürlich ein bisschen beschreiben, die Klinge ist satiniert. Übrigens bei Tuya immer ein Handsatin, also das ist tatsächlich noch handsatiniert. In der Kombination wird es das nicht zu kaufen geben. Also wir werden eine All-Black-Variante machen. Tuya hat vielleicht mit das beste DLC-Coating, was man sich überhaupt vorstellen kann. Da gab es wohl dann, das ist in-house bei denen tatsächlich, also die geben die Klingen nicht ab, um das machen zu lassen, sondern die machen das tatsächlich in-house. Da hat es Tests gegeben, mit einer durchgehärteten Klinge haben die versucht, dieses Coating irgendwie zu beschädigen und das war quasi kaum möglich. Also das Zeug ist ultra abriebfest und sieht auch noch richtig gut aus dabei. Also es wird zum schwarzen Griff auch eine DLC-beschichtete Klinge geben. Und wir werden eine Variante haben mit einem bronzeanodisierten Griff, ebenfalls Orange Peel Finish und der satinierten Klinge. Das werden vorerst die beiden Variationen sein. Möglicherweise kommt da noch mal irgendwann eine limitierte Variante nach, über die ich jetzt noch nicht so sprechen möchte.
Mist!
Ich stell das nur einfach mal in den Raum. So. Der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, was habt ihr denn jetzt geändert und warum habt ihr was
geändert? Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen.
Siehst du, ich habe es gewusst.
An die arbeitet vor.
Zum einen ist es natürlich so, wenn du ein Messer auf den Markt bringst, dass du mit einer strengen Limitierung versiehst, dann hast du viele Sammler, die darauf ansprechen, die sich ihre Wunschnummer raussuchen und dann natürlich sagen können, hier, ich habe eins von den ersten 75, das ist limitiert und das ist nummeriert und da steht dann drauf, ich habe die 23 von 75 oder was auch immer. Wenn du dann das gleiche Modell nochmal auflegst, ist das im Grunde so ein Schlag in den Nacken eben dieser Sammler. Und das galt es an erster Linie zu vermeiden. Also das ist für uns emotional gesehen immer noch ein Produkt oder ein Projekt aus der Community für die Community. Dementsprechend ist das unser allererstes Anliegen, dass die Leute mit dem Produkt, was wir abliefern, zu 100% zufrieden sind. Und das gilt auch für die, die kein neues Modell kaufen, sondern die das erste gekauft haben und sich einfach über ihre Limitierung und ihre Seriennummer freuen. Das wollen wir also nicht verwässern. Dementsprechend war klar, es müssen ein paar Änderungen gemacht werden. Zum einen habe ich mir gewünscht, dass wir... nicht falsch verstehen, ich liebe diesen Dual Grind, den wir beim ersten Modell hatten. Der war super stimmig, meiner Meinung nach. Also da war ich richtig, richtig stolz drauf. Aber ich dachte mir, so ein Dreiviertel hochgezogener Saber Grind durchgehend und das Ganze flach geschliffen könnte tatsächlich noch ein bisschen tauglicher sein und vor allem auch den Leuten, die vielleicht beim Schleifen nicht ganz so geübt sind, so den ein oder anderen kleinen Kopfschmerz nehmen, wie sie vielleicht mit zwei unterschiedlichen Anschliffen umgehen müssen. Dementsprechend haben wir da das Ganze versucht, ein bisschen zu entschärfen, ein bisschen zu
etwas simpler zu gestalten.
Genau, zu simplifizieren, richtig, dankeschön. Und darüber hinaus ist es natürlich auch ein Vorteil für die Produktion. Das kannst du vielleicht alles in allem auch ein bisschen einfacher oder mit zwei weniger Arbeitsschritten dann hinbekommen. Darüber hinaus, das haben ein, zwei Leute gesagt, sie hätten sich gewünscht, dass die Federspannung statt bei einer 6 dann vielleicht eher bei einer 7 oder 7,5 liegen sollte. Darum haben wir uns gekümmert. Uns wurde jetzt aus China zugesichert, dass die Federspannung um etwa 20% erhöht wurde. Das ist nach dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, jetzt wirklich auf einem Niveau, wo man sagt, das ist kein Nagelbrecher, aber das ist wirklich eine stramme Rückenfeder. Und wenn sie ähnlich ist wie beim Tortuga, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Die war nahezu perfekt. Also für mein Dafürhalten, für meinen Geschmack. Ein weiterer Punkt, den wir angepackt haben, war der Pocket Clip. Der hatte in der Variante 1 das Problem, dass der ein ganz klein bisschen zu tief in der Schale versenkt war und dadurch saß der Clip nicht mehr komplett parallel zur Scale und hatte auch ein bisschen mehr Spannung, als ihm eigentlich gut tat. Das war jetzt einfach produktionsbedingt, das ließ sich im Nachhinein auch nicht mehr in irgendeiner Form ändern. Es war mehr oder weniger ein winziger optischer Mangel. Das hat nicht wirklich jemanden gestört, soweit ich das mitbekommen habe, aber wenn du es weißt, guckst du automatisch hin und denkst dir, okay, das können wir beim nächsten Mal vielleicht besser machen. Tim, das Video, mit wo der Clip zu sehen war, ne, das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt.
Du hast mir so viel geschickt und ich fand alles so toll. Ja.
Da wird das Messer einmal quasi um die eigene Achse gedreht und dann sieht man auch in einer Einstellung, also der Clip ist jetzt perfekt parallel zur Scale und da geht mir das Herz auf. Ne? Das ist dann für mich, wo ich sage, alles klar, das haben wir auch hingekriegt.
Das ist so bei mir auch dann, so der Punkt, um dir da mal kurz reinzugrätschen, wo oft ein Messer
jederzeit
steht und fällt, ne? Mit dem Clip. Ne? Du hast ganz oft ein Messer, du guckst dir das so an, du siehst die Showside, denkst dir, geil, drehst um und der Clip kackt halt voll rein. Ne? Jetzt bei der V2, als ich die Rückenseite gesehen habe, dachte ich auch nur so, geil. Ne? Also weil das passt halt einfach schematisch richtig schön ineinander. Du hast nicht irgendwie, dass der auf einmal so ein Offset hat oder so. Ne? Ist wirklich richtig gut geworden.
Du hast halt, du drehst manche Messer rum und der Clip wirkt wie ein Fremdkörper. Ja, genau. Als hätte jemand sich gedacht, ich muss da jetzt ein richtiges Kunstobjekt draus machen und da hinten dran bappen.
Ich bin Designer, also.
Genau, richtig.
Ich als Messeranwerfer.
Genau. Also mein Favorit ist und bleibt wahrscheinlich auf ewig der Drahtclip. Deshalb auch beim Tortuga, sowohl in der V1 als auch in der V2. Das ging nur mit Drahtclip, da wollte ich nichts anderes dran sehen. Aber wenn du ein Volltitan-Modell hast, dann darf es schon ein dezenter Titan-Clip sein. Und ich glaube, das ist uns jetzt richtig gut gelungen. Ja. Also da muss ich auch sagen, Bilder gesehen, und das ist halt nicht immer so. Du musst Kompromisse eingehen. Ja. Zwischen hier und der Fabrik liegen, 17.000 Kilometer oder so.
Das ist ja quasi
da kannst du nicht einfach mal rüberfahren und sagen, hör mal, hier habe ich auf dem Bild gesehen, mach den noch mal kurz anders. Ja. Da ist es dann teilweise einfach so, du bekommst dann das Produkt geschickt und denkst dir, das hatte ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt, aber hier jetzt ernsthaft, das trifft bei mir schon voll ins Schwarze und deswegen bin ich tatsächlich gerade so hyped und so happy, wie ich es bin, weil wirklich ich konnte alles abhaken und das ist im Kopf ist das so wichtig.
Ja, rundum eine sehr cleane und sehr, also die ist sehr geradlinig, ne, die Designsprache, clean, aber trotzdem merkt man, wo das alles herkommt und das halt, ich hatte dir das ja, glaube ich, auch in der Sprachnachricht mal geschickt, Sprachnachricht,
gut gemacht.
Genau, dass ich das halt so, dass das dieser perfekte Spagat für mich ist zwischen alteingesessenen Designs in einer modernen Sprache. Ne, wo viele das dann versuchen, viele Designer oder auch Hersteller, und das dann halt einfach nur wie es trinkt C, es trinkt V. Ne? So.
Ja.
Das ist halt bei dem Blackbeard meines Erachtens nach nicht so. Weil du, ja, das ist halt es hat seine ganz eigene Sprache. So, ne?
Genau, also wir wollten sowohl die Eigenständigkeit als auch natürlich eine gewisse Verbundenheit zur Messertradition, zur Taschenmessertradition. Und ganz ehrlich, wie du es gerade sagst, wenn uns dieser Spagat gelungen ist, dann würde ich mir am liebsten gerade auf die Schulter klopfen und sagen, puh, dann habe ich genau das erreicht, was ich damit erreichen wollte.
Ja, dann mach das doch einfach mal.
Was du gerade...
Perfekt.
Du hast die Erlaubnis von uns.
Ja, genau. Dankeschön. Also ganz im Ernst, Tim, das, was du gerade ausgesprochen hast und was du mir dann in der Sprachnachricht schon mal geschickt hattest, das ist dann wirklich der Moment, wo ich sage, genau das habe ich mir gewünscht. Und wenn das eingetreten ist, dann hätte ich es nicht besser machen können. Ja. Das ist wirklich das. Ja, ich habe es eben erwähnt, S35VN, meine kleine Hassliebe. Das ist dann auch die letzte gravierende Änderung, die wir vorgenommen haben. Wir sind vom S35VN weg. Ich hatte mir gewünscht, entweder ein S90V oder ein M390. Magna Cut. Ja, wir müssen ja auch gucken.
Entschuldigung.
Wir müssen ja auch gucken, dass das Ding bezahlbar bleibt. Klar. Zum einen ist das ein riesengroßes Problem, dass du amerikanische Stähle nur sehr, sehr schwer nach China verschifft bekommst. Mhm. Bei Magna Cut besonders, weil die Nachfrage gerade so extrem ist, dass der Hersteller da natürlich erstmal, ich sag's jetzt einfach mal, andere Kunden
bevorzugt. Das geht gerade erstmal alles zu Fuß.
Bevor dann nach China exportiert wird. Ne, deswegen bin ich sehr glücklich, verkünden zu dürfen, dass es dann, wenn ich das jetzt nicht falsch gelesen habe, Böhler M390 wird.
Auch sexy.
Das ist natürlich sehr, sehr geil.
Finde ich auch. Also es ist für mich gerade im Kopf so ein unglaublicher Schritt nach vorne von dem S35VN. Ich sage das jetzt einfach, ich hatte damals ein Large Sebenza Insingo S35VN und ich habe dieses verdammte Messer über mehrere Monate nicht wirklich scharf bekommen. Und das ging so weit, dass ich das Ding am liebsten in die Ecke gefeuert hätte. Ne? Und seitdem habe ich mit dem S35, ich weiß nicht, ob die den zu hart angelassen haben oder was, keine Ahnung. Es war eine Katastrophe, ich habe das Ding nicht dazu bekommen. Gut, es hat Papier geschnitten, aber das hat nicht einmal irgendwie vom Arm irgendwie ein Haar mitgenommen. Deswegen, ich habe da so eine richtige Antipathie entwickelt. Klar, kommt es immer darauf an, wie der Stahl wärmebehandelt ist, aber
oh, man kennt's, naja,
ich bin jetzt einfach froh, dass wir da so eine wunderbare Lösung gefunden haben mit dem M390.
Also ja, der M390 ist auch, der hat sich auch in mein Herz gekämpft. Ne? Ob jetzt M390 oder der 20CV ist ja quasi das Gleiche. Ne? Oder ja. Was gibt es da noch? Den 204P, den verbaut ja vor allen Dingen Microtech, aber das ist so ein cooler Stahl. Also, weiß nicht, du machst halt nichts verkehrt mit dem Ding, ne? Das ist
halt der perfekte einfach. Allrounder, genau, ne? Ja. Das, was damals mal ein S30V war, wo man sagte, der hat so diesen perfekten Spagat zwischen Schnitthaltigkeit, Rostträgheit und Zähigkeit. Das ist jetzt einfach nur drei Stufen drüber, der M390. Und vielleicht jetzt mittlerweile dann Magna Cut.
Aber wie du schon gesagt hast, gerade eben eingangs, ne, schwierig zu bekommen gerade. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke, auch die Materialien, das Design und gerade mit der Verwendung, sage ich jetzt mal, von einem Stahl wie eben jetzt M390, ganz ehrlich, das ist, da sind wir ja auf jeden Fall schon im High-End-Bereich, was die Materialien zumindest schon angeht. Ne? Also das ist ja, da gibt es ja durchaus andere Messer, die das auch aufbringen. Ne?
Ja, absolut. Also
da merkt man ja auch, was der Anspruch da von euch war oder wie ihr euch das vorgestellt habt.
Ja.
Also abschließend vielleicht, oder hast du noch was, Andi?
Also ich hab mir soweit alles von der Seele geredet, was ich mitteilen wollte. Vielleicht wird den einen oder anderen vielleicht interessieren, die Größe bleibt ungefähr wie bei der ersten Variante, das bedeutet im Klartext knapp über 4 Zoll geschlossene Länge, knapp über 3 Zoll Klingenlänge, das heißt eine Gesamtlänge von knapp unter 19 Zentimetern. Ich glaube, wir sind bei 18,7.
Ach, eine schöne EDC-Größe, ne?
Absolut. Ja. Und als Slipjoint natürlich absolut unproblematisch.
Ja, eben. Das ist sowieso sowas, ne? Slipjoint, ey, damit bist du halt einfach safe bei uns, ne? In Deutschland.
Ja.
Jeder österreichische Zuhörer jetzt gerade.
Der lacht uns wieder aus.
Der lacht sich kaputt.
Ja. Aber bei uns ist das, ich merke es ja selber, ne? Jetzt mit dem Impinder oder auch mit dem Luna. Ey, du steckst dir das Ding einfach in eine Hosentasche, gehst irgendwo hin, juckt halt nicht, ne?
Genau. Und es ist halt nicht nur für uns. Der Gibt's der Hype bei unserem amerikanischen Importeur, der ist halt auch gerade gewaltig. Ne? Also Grüße raus an den Dave Warren. Der ist auch so heiß drauf, das Ding in seinen Shop zu kriegen.
Ach, krass.
Also, ja. Also das wird auch wieder in die USA gehen, ein Teil davon. Also wir werden schon gucken, dass wir 70% der Messer schon für Deutschland behalten. Aber der Rest geht in die USA und er sagt, die Leute fragen danach, ne?
Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das ist cool.
Ich dachte, in den USA hat jeder sein eigenes Espada dabei oder so.
Genau.
XL. Zumindest darf natürlich Texas, nicht ja. vergessen, dass es auch, die sind nicht alle so wilder Westen wie in Texas.
Das stimmt. Nee,
das stimmt. Ja. Wenn du siehst, so die California Legal Messer, die dann, glaube ich, unter 5 cm genau. Klingenlänge sein müssen.
Ja.
Da gibt es schon krasse Unterschiede.
Ich glaube, New York, diverse Staaten. Ist da auch relativ angespannt, was die...
Da ist quasi alles verboten. Genau. Ne? Also da sind auch Butterfly und OTF, glaube ich, komplett verboten. Die Klingenlänge ist auch relativ gering, 4,5 oder 5 cm.
Also das ist,
also New York ist sehr restriktiv.
Genau. Ja. Krass, da müssen wir ja gar nicht so weit reisen für coole Messergesetze. Muss ja nur einmal beim Nachbarn anklopfen.
Genau das. Und dem sagen, guck mal. Ja. Aber das ist.
Machen wir so ein verlängertes Wochenende in Österreich, suchen uns irgendeinen Militarierladen und kaufen den leer und gucken, wie wir das Zeug dann über die Grenze kriegen.
Auseinanderbauen.
Ja, genau, in Einzelteilen verschieden.
Genau. Aber also ein genaues, konkretes Release-Datum gibt es noch nicht, ne?
Leider nicht, nein. Zuerst hieß es Versand bis Ende August. Heute ist der 8. September. Ich glaube, sie sind noch nicht im Paket. Deswegen kann ich es natürlich nicht genau sagen. Ich möchte den Sascha jetzt auch nicht unnötig unter Druck setzen, indem ich jetzt...
Das fände ich ganz okay, wenn wir das mal machen würden.
Ich weiß, dass sie mit dem Flugzeug kommen und nicht mit dem Container, was die ganze Sache natürlich enorm beschleunigen wird. Also da sprechen wir von 5 Tagen statt 5 Wochen. Also das ist ein Riesenvorteil.
Ja.
Und sollten sie einmal unterwegs sein oder sich zumindest schon mal beim Zoll in der Clearance befinden, dann werde ich natürlich auch an die Öffentlichkeit gehen und sagen, Leute, jetzt ist es bald soweit. Schart mit den Hufen und... Blät die Nüstern.
Also überall, wo es geht, dir folgen, Writing, Turning, Flipping, Newsletter abonnieren.
Absolut, absolut. Bei wirklich ernsthaftem Interesse sehr gerne auch einfach den Sascha anschreiben. Er reserviert euch gerne eine Wunsch-Seriennummer. Das haben wir schon immer so gehandhabt. Also wer sagt, ich will unbedingt jetzt, weiß ich nicht, die 78 haben oder so, oder, ne, oder die 23 Jordan-Fans, die dürfen sich dann gerne vorab schon mal melden. Das Ganze ist natürlich auch unverbindlich. Aber wer sagt, er wird sich gerne seine Nummer reservieren und zumindest mal unter Vorbehalt, der darf sich auch jederzeit gerne über das Shopsystem per E-Mail beim Sascha melden.
Ich habe noch 2 Fragen.
Jo!
Kannst du ungefähr sagen, wie viele ihr herstellen lasst und wie viele dann nach Deutschland kommen, weil du sagtest 70%?
Ja, wir sind auf jeden Fall bei über 200 insgesamt. Ich habe die genaue Verteilung jetzt bei den Farben nicht ganz im Kopf, aber ich gehe mal davon aus, dass irgendwie so zwischen 150 und 170 in Deutschland landen werden.
Und eine andere Frage, beziehungsweise das ist ja die Frage, wo es mir dann drauf ankommt, habt ihr nun ungefähr einen Preis, wo ihr rauskommen werdet?
Jein. Also ja, Sascha hat oder natürlich...
Oder eine Idee zumindest, wo man schon mal sagen kann, okay, da muss man sich drauf einstellen für ein Messer in der Qualität.
Darf ich da ein bisschen kryptisch antworten?
Versuch es mal.
Es wird kaum teurer werden als der Tortuga, was wir im letzten Jahr angeboten haben.
Okay, ja, da können wir doch mitarbeiten.
Ne, also ich sag mal jetzt wirklich ganz grob und bitte nagelt mich auch nicht auf den Euro fest, irgendwo zwischen 200 und 250.
Das klingt doch fair.
Das finde ich auch.
Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen wollen.
Ja.
Gut, ich habe nichts gesagt.
Ja, also
gut.
Das ist eine Preisspanne, die ich echt in Ordnung finde für Material und Qualität. Ne? Tuya ist ja sowieso, finde ich, so ein Name, der sehr so im Untergrund dümpelt, aber der konstant abliefert. Ne?
Ja, deswegen, fliegen leider total unter dem Radar.
Ja.
Ja, nee, also das hat natürlich was auch mit der Auflage zu tun. Ne? Also wenn du 3000 Stück produzieren kannst, dann kommst du am Ende auf einen ganz anderen Preis. Ja,
das ist natürlich
klar, keine Frage.
Ja. Ja. Oder Spider-Co-mäßig 30.000, was
ja.
auch immer.
Ja, genau. Rambazamba.
Ich glaube, das kann man nicht miteinander vergleichen. Ne?
Nee, richtig, nee, richtig.
Nee. Okay, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Blackbeard V2 habt, steht euch bestimmt Andi auch immer zur Verfügung.
Ja, natürlich.
Und dann abonniert Andi überall, wo es geht, den Writing, Turning, Flipping Newsletter und wie Andi gerade schon gesagt hat, wenn ihr wirklich explizites Interesse an einem Blackbeard V2 habt, könnt ihr natürlich den lieben Sascha auch über Mail kontaktieren. Ja, die Mail findet ihr auf der Homepage und alle Links findet ihr natürlich auch in der Produktbeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. und damit würde ich auch, Andi, wolltest du noch was sagen?
Ne, ich wollte nur sagen, der ist dann der erste Link in der Videobeschreibung.
Genau, der erste Link in der Videobeschreibung, ganz genau. Oder angepinnter Kommentar.
Ich hab die ganze Zeit im Kopf dieses Futurama-Meme mit Fry und denke die ganze Zeit so, shut up and take my money.
Ja,
genau. Ja, ja.
Ja, total. Dann würde ich jetzt mal kurz weitergehen zum nächsten, und zwar zu Bastard's Knives. Andi, ich weiß gar nicht, ob du dir die schon mal angeschaut hast.
Du hast mir ja freundlicherweise schon vorab ein bisschen was zukommen lassen, genau. Ein paar Links oder Screenshots. Ich habe mir die beiden Modelle angeschaut, auf jeden Fall. Ich bin mit der Marke nicht wirklich vertraut. Ich kenne sie tatsächlich nur von Bildern. Ich hatte noch keins in der Hand.
Ja, ich hatte bis jetzt nur für ein Giveaway auf Instagram einen Fixblade von denen. Und auf der Knife hatte ich das Utopia in der Hand. Und das Utopia war schon wirklich Bombe. Ne? Also die lassen bei Bestech fertigen, die Folder kommen von Bestech. Die Fixblades, die machen, sind, glaube ich, immer irgendwie so custom-made. Also die werden in Europa gefertigt, die Fixed von denen. Und zu jedem Messer gibt es halt auch immer ein Fixblade. Ne? Also derjenige, der das Design cool findet vom Folder, kann es sich sagen, aber Fixblade-Guy ist, ne, der kriegt es halt auch als Fixblade. Ne? Sehr cool. Designähnlich dann, also so weit, wie es halt möglich ist, das Design dann 1:1 zu kopieren. Ne? Weil ich, also zum Beispiel an einem Fixblade Thumbstuds, ja, keine Ahnung. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt zielführend. Ne? Auf jeden Fall haben wir in der EDC-News-Ausgabe für August über das Venator gesprochen, Malte.
Richtig.
Und das war jetzt bei Hauke Kühl zum Praxistest. Und das ist jetzt aus dem Praxistest wieder zurück. Und das könnt ihr schon auf der Kampf von Jürgen Schanz, könnt ihr das dann schon erwerben. Und das Apeiron-Klappmesser, was ihr auch bei Bastard's Knives auf der Seite euch schon angucken könnt, das ist in ungefähr 6 Wochen circa verfügbar.
Das ist das Baal, richtig?
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Ja, unverkennbar, Apeiron Design.
Genau.
1000 Pro. Da brauchst du nur die Silhouette sehen, da weißt du sofort, wer es gezeichnet hat.
Ja, du weißt, also das ist wirklich so ein Ding, ne? Ach so, ja, guck mal, das kenne ich doch. Da braucht man gar nicht groß überlegen. Das ist sofort, zack, Apeiron, alles klar, weiß Bescheid.
Ne? Ja.
Ich muss das mal immer wieder sagen. Ich meine, Bastard's Knives, die schaffen das so Designs. Oder die produzieren Designs, die guckt man sich an und denkt man so im ersten Moment, oh, schwierig. Und dann guckt man sich das an und guckt man sich das an und denkt man, das sieht aber auch doch eigentlich ganz geil aus. Also ich weiß nicht, wie die das immer machen. Ich sehe die immer im ersten Moment, denke mir so, ja, ist cool, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt nicht unbedingt mein Beuteschema. Und dann denkt man so, ist aber schon geil irgendwie, oder? So. Also ich weiß nicht, ist das der Bastard-Faktor vielleicht? Ich weiß nicht. Der Bastard-Knives-Faktor?
Weiß ich nicht, mir geht das leider Gottes ganz oft irgendwie so.
Ja. mir geht das in dem Fall auf gar keinen Fall so, leider.
Okay.
Sprechen gar nicht zu mir. Was ich sagen muss, ich habe mir die Bilder angeguckt. Bei dem Venator, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Klapp-Version stimmiger als das Fixed. Liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass beim Fixed die Griffschale sehr, sehr früh endet und das Ganze hinten sehr schlank wird, sodass ich glaube, dass das überhaupt nichts für meine Hand ist. Aber generell, wie gesagt, Scale ein bisschen zu kurz, wirkt für mich nicht ganz harmonisch. Und Recurve, warum? ist halt gar nicht meins, ne?
Ja.
Ich finde insgesamt finde ich den Venator Folder ein bisschen stimmiger.
Das stimmt,
ja. Da finde ich auch das Carbon so unfassbar sexy. Das erinnert mich ein bisschen an das Carbon, was Percival früher verwendet hat. Während frühes L08 in Carbon hat, ganz liebe Grüße gehen raus an den Fred Prana. Das ist so ein wahnsinnig schönes Carbon, was sie da verbaut haben. Und dadurch, dass das Inlay oder Overlay so ein bisschen auch noch wahrscheinlich konturiert rund geschliffen ist, hast du halt auch noch so einen richtig lebendigen Faktor mit drin.
Ja.
Der geht dann dem Fixed wieder so ein bisschen ab.
Das stimmt.
Und beim Baal ist es halt das wilde Carbon. Finde ich grundsätzlich geil. Habe ich halt immer direkt irgendwie Lamborghini vor Augen. Mit Lamborghini baut ja die Carbon-Teile selbst im Haus. Und wenn du da so eine Konsole hast oder so, das sieht halt fast genauso aus wie bei dem Baal. Das macht mich total an. Aber dann haben wir leider auch wieder einen Recurve und einen Upswept Tip. Und da fehlt mir halt der praktische Nutzen. Das Ding ist geil, weil es halt so ein bisschen Persian-Style, Fighter-Style ist. Das Ganze dann mit dem typischen Aperon-Verve, sag ich jetzt einfach mal. Aber das ist halt eher ein Sammlerstück. Die Venator sehen für mich aus wie absolute User, ja. Minus Recurve in Gedanken immer. Während das Aperon für mich mehr so den Faktor Sammlerstück hat.
Ja. Also ich war generell noch nie so krass Fan von den Apeiron Designs, muss ich gestehen, weil es für mich immer ein bisschen zu wild war. Ne?
Genau, die sind halt total over the top.
Ja, aber ich kann verstehen, warum genau das Leute anspricht, ne? Warum die dann so voll auf seine Designsprache stehen. Hm. Und ja, ne? Und das Venator ist für mich, ja, also. Ich finde es ganz cool. Ich kann damit auch was anfangen. Klar, Recurve bin ich jetzt auch kein Typ für. Ich finde den Folder auch besser als das Fixed. Genau wie du, Andi. Ne? Es wirkt einfach ein bisschen stimmiger. Ich hätte es unwahrscheinlich gerne mal in der Hand. Ne? Werde ich dann vielleicht, weil ja. Die auch Aussteller auf der GDC-Con sind,
hört.
Ich mir da auf jeden Fall mal, werde ich da mal zulangen und mal ein bisschen rumspielen und gucken und machen und tun. Mhm. Weil das Utopia war wirklich richtig, richtig gut. Beim Utopia hast du so ganz, ganz dünne Kugellager und so ein Buttonlock, der halt auf dem Liner gefedert ist. Also der läuft nicht über eine Feder, sondern wie bei den. Der Liner ist halt so rausgedrückt, ne, an einer Stelle und darauf federt dann der Knopf quasi.
Oh, okay, verstehe.
Ne?
Ja, das Utopia ist ja das Modell, was der Johannes Thies aktuell quasi in jedem seiner Bilder zeigt.
Ja, genau.
Den hat es ja auch komplett umgehauen mit diesem Folder.
Ja.
Ist natürlich auch ganz, ganz eigenes. Ich hatte das auch leider noch nicht in der Hand. Wie gesagt, ich kenne sie alle nur von Bildern. Aber das ist auch eins, das mich total angesprochen hat.
Ja, also das Utopia ist auch wirklich so, weiß ich nicht, das verbindet so ganz viele Designs also so ganz viele Elemente, die auf den ersten Blick, als ich es auf der Knife so in der Hand hatte, gucke ich das Ding so an und dachte mir so, ich weiß nicht. Und dann mache ich das so auf und mache das zu und dann war nur so, ach so, okay.
Jetzt verstehe ich.
Ja, genau. Ja, also für mich auf jeden Fall sehr gelungen. Deswegen bin ich auch so gespannt, ob zum Beispiel das Venator einen gleichen Effekt hat, ne? So der erst dieses so, okay, ich finde das einige Elemente sehr interessant und spannend. So richtig zu 100% holt es mich noch nicht ab, aber wenn ich es dann mal in der Hand gehabt habe, ob das so quasi der letzte Punkt ist, wo das Messer dann quasi wirklich aus vollen Zügen überzeugt.
Ja, also, das klingt jetzt viel, viel böser, als es gemeint ist.
Genau.
Aber bei dem Folder machst du den Recurve weg und machst eine Standard-Drop-Point-Klinge vorne dran, dann könnte das halt auch ein Wii sein. Ne? Dann ist das ja fast schon ein extrem normales Messer. Und das Utopia, das ist halt extrem eigenständig.
Ja, das
das vor allem halt vorne dieses Bajonett-mäßige oder Fighter-Style-Dagger-mäßige bei der Klinge, das siehst du halt sehr, sehr selten. Ich muss gestehen, ich habe eine ähnliche Klinge für ein Fixed gezeichnet, was vielleicht irgendwann mal kommt.
Ihr habt es zuerst bei uns gehört.
Ja. genau.
Gerüchte. Hust, hust.
Als letzter Punkt für Bastards Knives vielleicht noch. Die lieben Jungs von Bastards Knives und die lieben Leute von Bastards Knives, die fertigen sogar für die GDC-Con was ganz, ganz Besonderes an. Und da freue ich mich schon richtig drauf, was dabei rumkommt.
Okay.
Ja, also ich habe natürlich schon Bilder gesehen, aber ich darf nichts sagen. Deswegen.
Warte, das ist Spaß.
Und also es wird auf jeden Fall ziemlich cool. Macht euch drauf gefasst, das wird geil. Dann kommen wir mal zum Messerdepot. Und zwar hat der liebe Sven Kienast für das SK03 und das SK09 wieder Kydex-Arbeiten fertig gemacht, die ihr auf seiner Homepage beim Messerdepot finden und kaufen könnt. Und ja, Svens Kydex-Arbeiten sind ja dafür bekannt. Legendär.
Legendär.
Genau, ja. Genau.
Den Flip-Test in der Werkstatt bestanden.
Nach Messerdepot Klingenreich. Wir hatten jetzt am Mittwoch, am 6.9. Mittwoch, den Null-Knives-Drop vom Voodoo. Und da hattest du ja gerade schon in der Lobby gesagt, Andi, dass das für dich so Vero-Vibes hat.
Ja, das musst du uns jetzt mal erklären.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Das fühle ich persönlich überhaupt nicht. Ich habe da eher so Strix oder so mäßige Vibes, aber.
Es geht mir gar nicht um das generelle Design oder eine Designanmutung, sondern es geht mir grundsätzlich um das, was ich sehe, wie es wahrscheinlich gefertigt wurde. Also ich sehe viel CNC-Arbeit. Hochmodernes, geometrisches oder teilweise sehr geometrisches Design. Also ich sehe geometrische Formen. Eine sehr moderne Warncliffe-Klinge in dem Fall. Beim Vero Axon war das, ist es ja dann eher eine moderne Variante der Sheepsfoot-Klinge, aber auch zum Beispiel mit dieser gefrästen Aussparung. Also das sind so Kleinigkeiten, die ein Gesamtbild ergeben. Also ein modernes, hochmodern designtes Taschenmesser, wo sehr, sehr viel Maschinenarbeit eingeflossen ist und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit digital passiert ist. Und deswegen hat das für mich eine ähnliche Anmutung wie einige Vero-Designs. Ohne das in irgendeiner Form zu werten, sondern das ist jetzt einfach nur eine völlig neutrale Feststellung, dass da bei mir so ein Vibe rüberkommt.
Jetzt wird ein Kuchen draus, ja.
Ja.
Jetzt gut. Weiß ich, wo das herkommt.
Ja.
Weil ich habe die ganze Zeit so das Messer angeguckt und habe mich gefragt so,
warum? Wo? Wieso? Weshalb?
Hä? Aber jetzt, wo du so ein bisschen mehr ins Detail gegangen bist, auf jeden Fall kann ich nur so zustimmen.
Ich finde es ein super schönes Messer, muss ich sagen. Im ersten Moment.
Ich finde es auch sehr cool.
Ja.
Also von der Designsprache finde ich es schon wild, um es mal auf Neudeutsch zu sagen.
So. Auf jeden Fall.
Aber mit Y.
Ich wollte gerade sagen, aber.
Ja, wild. Ja, stimmt. Wild.
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 Ja. Ja.
Ganz wild.
Stimmt.
Wild, ja. Auf das Messer würde ich gerne mal ein Side-Eye machen.
Side-Eye, okay. Mach mal nicht Auge.
Ja.
okay, dann Ende des Jahres: Brian Brown Jäger V3 als Exclusive. Es gibt eine Exclusive-Variante von Klingenreich.
Mhm.
Also. Wer das Jäger kennt, der weiß, das ist so ein Hollowgrind Sheepsfoot, absolut geiles Brett.
Ich bin ganz ehrlich, für mich ist auch dieses Modell totales Neuland. Es gab ja verschiedene Designs, das Razel zum Beispiel, die alle so ein bisschen mit dieser Rasierklingenoptik gespielt haben. Mhm. Hier finde ich den derben Hohlfisch. Sehr gut, den derben Hohlfisch. Hohlschliff finde ich unglaublich attraktiv. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe ja das große Vergnügen, dass ich seit ein bisschen mehr als einem Jahr regelmäßig die Jack Wolf Knives Modelle vorstellen darf. Also geiler, wirklich, wirklich geiler Griff. Gefällt mir unglaublich gut. Schön geradlinig designt. Mhm. Die beiden Schwünge, der vordere so ein bisschen ausgeprägter, der hintere etwas dezenter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dazu diese Rasierklingenform, diese Razorblade-Form mit der komplett geraden Schneide. Das Ding wird bei Zugschnitten besser performen als alles, was du dir jemals in die Hosentasche stecken könntest. Ansonsten, Cutout für ein Frame sieht sehr sauber aus. Die Schraube verrät mir, es gibt ein Inlay. Bei der ganzen Bauweise gehe ich davon aus, es ist wahrscheinlich ein doppelreihiges Kugellager, ohne zu wissen, dass es verbaut ist oder ob es verbaut ist. Also alles, was ich sehe, schreit hier höchste Qualität. Und das muss ich sagen, gerade mit dem Mikata-Inlay, welche Überraschung, gefällt mir das Teil besonders gut. Ja, was soll ich sagen?
Ja, aber so geht's mir auch.
Ich kann halt nicht aus meiner Haut, ne?
Ja, das Ding ist einfach durch und durch cleanes Design. Ne?
Ja.
Wirklich sehr, sehr gerade Sprache, nichts Krasses, Aufregendes.
Ja.
Und halt wirklich einfach auch von der Handlage, von der Action her, war das V2 auch schon genial. Das hat auch schon richtig Bock gemacht.
Wie groß ist das ungefähr?
Boah, jetzt fragst du mich, was ist das? V2 ist schon lange bei mir her, muss ich gestehen.
Ich habe gerade mal die Seite nochmal aufgemacht. Ne? Die Klingenlänge ist 3,2. Inch, ja, okay. Und overall 7,5. Ne? Also.
Ja, ähnlich. Ja, ähnlich, so ähnlich. Das wird dann wahrscheinlich ähnlich auslaufen wie das Blackbeard. Ne?
Ja, also 19,3, 19,5 irgendwie so in den Dreh. Also genau. ein Hauch größer als das Blackbeard.
Ja.
Natürlich sehe ich beim Brown, dass hinten das Griffende so ein ganz klein bisschen nach vorne abgeschrägt ist. Da verlierst du natürlich einen Zentimeter oder einen 7, 8 Millimeter. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können.
Dann vielleicht schon der kleine Finger hinten drauf, ne?
Richtig, der Flipper Ricasso-Bereich vorne, also die Aussparung ist nicht groß genug für einen Foregrip und durch den Flipper verlierst du halt auch nochmal vorne ein bisschen. Also bei einer großen Hand könnte es für vier Finger ein bisschen knapp werden, vielleicht rutscht der kleine Finger dann hinten irgendwie hinter diese schräge Kante, aber alles in allem, glaube ich, ist das ein hochtaugliches Teil.
Für große Hände gibt es die aber wahrscheinlich auch wieder als Non-Flipper, dass der Flipper halt einfach...
Gibt es über Cold Steel und die heißen Espada XL.
Ach so, okay, alles klar. Also, wenn ihr einen Brian Brown V3 Non-Flipper, dann ist das Espada XL. Genau.
Sprecht mit diesem komischen Typen, der ständig mit dem Gehstock unterwegs ist. Der hat meistens 3 bis 4 davon irgendwie am Mann.
Hat dann zwar auch eine komplett andere Klingenform und sieht dem anderen, dem Kleinen nicht ähnlich, aber hey, das war Design.
Ja,
Design.
Ja, das ist, genau.
Ja.
Das ist das passiert,
also wenn man die Möglichkeit hat, einen Cold Steel Witz zu machen, dann muss man die Gelegenheit nutzen.
Ich fühle ich auf jeden Fall.
Ja,
ja, auf jeden Fall für mich auch echt ein Highlight, das Brian Brown Jäger. Wo du gerade so gesagt hast, Andy, dass du hinten halt diese 7 bis 8 Millimeter verlierst. Dafür, wenn das Messer schließt, hast du halt genau so eine schöne parallele Linie von der Warncliffe Klinge. Genau. Ins Heft, ne? Das ist halt dann schon ziemlich, das macht dann halt schon Spaß, wenn das dann so, du schließt es und das Design schließt sich mit. Das ist halt,
ne? Natürlich schreit mein Hirn dann wieder, da hat jemand das Design über die Funktion gesetzt.
Ja, verstehe ich.
Ne? Mein Hirn will dann das Negative sehen, weil ich denke, nee, aber du weißt,
ich denke da tatsächlich eher, die Klinge ist 3 Millimeter zu kurz. Das musst du doch eigentlich hin.
Dass es komplett in einer Linie angeschlossen hätte. Ja, das wäre natürlich, das wäre auch mega.
Das ist so das, wo ich denke, warum haben die so viel weggeschliffen? Aber ich muss sowieso dazu sagen, beim Jäger bin ich, ich habe es mal in der Hand gehabt. Action, super, Verarbeitung, 100%. Ich finde es halt einfach leider. Vom Design her spricht es mich leider nicht an, weil es einfach, es ist zu, also da passiert mir zu wenig, ne? Die Klinge ist
zu unwild.
Unwild. So irgendwie, da sind mir zu wenig, so, keine Ahnung, Grindlines drauf und der Griff ist mir ein bisschen zu, also das alles in allem, ne? Ihr habt gerade schon gesagt, das Ding ist ein Brett, das würde ich halt sagen, das ist halt ein Brett, es ist halt wirklich so sehr geradlinig, durchziehend und so. Es ist ein schönes Teil, aber weiß ich nicht.
Ich versuche auch gerade einfach nur komplett objektiv zu beurteilen. Ne? Subjektiv ist das kein Messer, was ich mir kaufen würde.
Ist ja auch kein Slipjoint.
Ich habe noch ein paar andere. Ne?
Alles gut. Nein, aber also, nein, wie gesagt, ich bin auch so 100%, was ihr gerade über das Design gesprochen habt, an und für sich. Ich störe hier auch nur quasi gerade und sage einfach nur, vom Design her. Für mich persönlich finde ich, die Meinung muss ja auch mal zugelassen werden.
Nein.
Ja, okay. Okay, cool.
Okay, kommen wir.
Tim, ja? Tim, ja? Tim, würdest du beim Clip von Brown denn sagen, auch zu viel gewollt? Muss dieser extra Schwung da vorne sein, dass das aussieht wie ein Schuhlöffel?
Ich weiß gar nicht, ob das beim V3 auch immer noch so ist.
Aber passend tut er nicht, oder? Das kann
ich. Ich fand den Clip beim V2 auch schon nicht ganz so geil, weil das halt für mich das Design komplett bricht.
Ja.
So. Ja.
Ach ja, doch, ist beim V3 auch immer noch so. Also nein, ich finde den Clip nicht gut.
Da haben wir doch eine Sache gefunden, wo wir uns alle einig sind.
Genau. So, boah, ey, cooles Messer, aber der Clip, ne?
Vor allem, das ist noch nicht mehr der gleiche Radius wie am Framelog, ne? Die Aussparung. Also korrekt. Das ist ein anderer Radius. Tut mir leid. Also das hätte man, ganz ehrlich, das hätte man aber anders lösen können.
Das hätte man besser machen.
Der Mann da noch nie ein Messer in seinem Leben designt hat, aber gut.
Kommen wir vielleicht mal in Richtung unserer Doctor Who-Jokes. Zu Bestek. Wollen wir direkt mit den Doctor Who-Jokes anfangen?
Nein.
Okay, dann reden wir erst über das Leto.
Oh, gerne.
Das kommt am 22.09. Ist ein Osterpehl-Design. Ihr habt halt so eine Drop-Point-Klinge, würdet ihr das auch? Ich würde es schon als Drop-Point bezeichnen, in einer bestimmten, ja, oder als Modified Drop-Point, wenn man jetzt Knife-Center-Vokabular nutzen möchte. Was aber wirklich von der Hacke bis zur Spitze durchgehend ein Belly hat. Also ihr habt da keine gerade Kante dran, ne? Es ist schon,
Drop-Point wird voraussetzen, dass der Klingenrücken abfallend ist. Für mich sieht das aus wie ein Straight-Back.
Ja, okay, kann auch sein.
Wenn wir auf das gleiche Bild schauen, was du mir von Instagram geschickt hast, von Bestek Knife selber.
Ja.
Ja, also das ist, die schwarze Version ist geöffnet.
Ja, stimmt.
Und für mich sieht der Klingenrücken total nach Straight Back. Und das ist kein Drop Point. Ja. Ne, wenn straight ist, ist kein Drop. Das widerspricht sich. Ne, also
ich weiß auch gar nicht, wie die das selber beschreiben.
Eine hübsche kleine. Beim kleinen Fixed würdest du sagen, das ist eine kleine jagdliche Klinge, ne? Ein kleiner Skinner oder sowas. Ja,
so ein Burton-Trout-mäßig, ne? So ein Vogel, so ein Vogelding.
Richtig, genau. Ja. Richtig, richtig. Durchgehender Belly ist natürlich für diverse Schneidaufgaben Bombe, weil du immer eine sehr kleine Auflagefläche der Faser hast.
Ja.
Das heißt, Schneideigenschaften bei dem Ding werden überragend sein. Mein innerer kleiner Monk jubiliert, wenn ich den Clip sehe.
Ja, Drahtclip.
Total geil. Auch mit der fetten Schraube dann verschraubt. Das gefällt mir richtig gut. Der Sub-Frame-Lock nenne ich ihn jetzt einfach mal.
Ich hätte jetzt gesagt, ein Bolster-Lock ist es nicht. Nee. Könnte man so.
Ist einfach ein Frame-Lock.
Ja.
Ja, und genau, und weil er unter der Scale liegt, genau, halt Sub.
Ja.
Ne?
Ja.
Also alles sehr, 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 sehr stimmig, finde ich. Mhm. Ich kann es schwer sagen, ich würde die Gesamtlänge jetzt auf nicht länger als 16,5, 17 Zentimeter schätzen, also eher kompakt.
16,1.
Da siehst du.
Mhm. Hey, Andi, du bist gut, ey. Man merkt, dass du schon mal irgendwas mit Messern entwerfen gemacht hast.
Nee, ich sammle einfach nur Kataloge.
Achso, okay, alles klar, Messerquartett, okay.
Ich guck Bilder und lerne die Daten auswendig. Das Inlay auf der Showside erinnert mich ein bisschen an das Junzi aus gleichem Hause, das Slipjoint. Mhm. Generell hat das so ein ganz klein bisschen, das Junzi hat ja auch so eine sehr spitze Klinge, erinnert mich schon ein bisschen dran. Und ganz ehrlich, freue ich mich, dass Osterpehl noch hübsche Messer machen kann.
Ja, wobei ich sagen muss,
damit gebe ich den Staffelstab mal weiter.
Wo du das jetzt sagst, der hat ja auch das Foldis von Civivi gemacht. Das finde ich tatsächlich ist ein sehr unaufgeregtes Messer, aber auch sehr schlicht und einfach und dadurch finde ich auch sehr schön. Also es macht halt nicht viel falsch, ne?
Richtig, ganz klar. Er hat diverse Dinger gemacht, die mir super gut gefallen haben, aber 2023 war vielleicht nicht sein allerbestes Jahr.
Ja, das stimmt. Was mich an dem Leto so ziemlich am meisten abholt, ist, wenn ihr euch das Inlay, also an alle, die jetzt so nur verbal oder gehörlich dabei sind. Das Inlay taucht so, das rundet sich so ab bis hin ja, zu dieser Auskerbung zum Lösen vom Framelock, dass man da so durchgreifen kann. Und die Scale hat, wenn man das jetzt bis zur Klinge weitergeht, die Kurve vom Scale-Rücken, die geht die gleiche Kurve mit. Diese eine Kante, die da drin ist. Ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Instagram-Post so gut erkennen kann.
Man kann es erahnen.
Ja. Auf jeden Fall ist da so eine Symmetrie, ne, zwischen der Kurve in der Scale, in dem Inlay und in der Scale, diese eine Ecke, die da drin ist, ja, so mit runterläuft. Ja. Das, finde ich tatsächlich, ist für mich so dieses kleine Highlight, wo mein innerer Monk sagt, alles klar, ich kann heute Nacht gut schlafen.
Ja, was mein Auge direkt anzieht auf dem Bild, ist die Natural Mikata-Variante
dem silbernen Titan.
Das sieht sehr offen aus, das Mikata, ne? Also ich bin jetzt gerade auf der Bestex-Seite.
Ja.
Das sieht sehr offen aus, dadurch vielleicht auch dann schön griffig. Nimmt dann wahrscheinlich aber auch sehr schnell irgendwie dann Schweiß und andere Flüssigkeiten auf.
Umso besser.
Entwickelt also, dann natürlich sehr schnell eine Patina. Ne?
Genau.
Mikata-Patina ist geil. Ich liebe. Ich mag Patina grundsätzlich gar nicht so super gerne. Also es kommt tatsächlich aufs Material an, aber wenn Mikata so ein bisschen gelebt hat, ist das wunderschön.
Ja, und das rauskommt, ne?
Und wenn man dann die Patina nicht ganz so dolle feiert, nimmt man sich einfach eine Nagelbürste, Spüle oder eine furznormale Handseife, einmal schrubben, mach neue Patina drauf. Das ist das Schöne an Mikata.
Ja.
Malte, hast du noch irgendwelche Gedankengänge zu dem Lito?
Im Grunde genommen ist wie schon gesagt, es ist halt ein kleines Messer, dadurch handlich, EDC-tauglich würde ich sagen, ja, auch. Es ist halt sehr unaufgeregt. Das ist so das, wenn ich überlege, dass wir letzten Monat das Citus von Bestec vorgestellt haben, was ein absoluter Brüller war und dagegen jetzt hier so ein sehr unaufgeregtes kleines Messerchen. Ich find's interessant. Kennt ihr das? Man guckt das so an und versteht's noch nicht so richtig. So, und das habe ich gerade irgendwie permanent, weil ich finde vorne, das passt, also weil ich krieg's noch nicht so richtig zusammen, vorne diese sehr spitze, bauchige Klinge und dann hinten dieses runde. Das fügt sich für mich noch nicht ein. Die Materialien, Stahl, Mikata, alles super. Das sind so sichere, mehrere sichere Bänke, die man hier wahrscheinlich bedient. Genau. Ich muss gestehen, ich habe noch so ein bisschen Probleme. Weil der Griff für mich ist total rund. Klinge finde ich auch total rund im Design. Zusammen finde ich es noch einen Moment schwierig. Aber im Großen und Ganzen macht ihr beide das sehr gut. Ich kann da gar nicht viel dazu sagen.
Wo du gerade gesagt hast, du weißt noch nicht so recht, was er damit will, ne?
Ja, genau.
Das frage ich mich auch beim TARDIS. Was will er damit?
Ja, das ist das. Ach, ja, da kommen wir jetzt zu.
Ja, also ich fand das einen sehr gelungenen Übergang. Also ich meine, es ist ein Budget-Knife, ne? Ja. Davon mal abgesehen. Aber ich wusste nicht, dass das modern ist, beim Budget-Knife nicht nur an den Materialien, sondern auch am Design zu sparen. Also,
ich finde, das Messer hat einen falschen Namen. Ich habe da weniger Doctor Who-Vibes, ich habe da viel mehr so Tron-Vibes. Gerade diese türkisfarbene, tielfarbene Variante oder auch die rote Variante, ich finde, das sieht für mich eher aus wie so ein Leitmotorrad hier von Tron, finde ich, so von den Linien, die so da durchgehen und so.
Keine Ahnung, also ich habe es gesehen und wieder zugemacht, so gefühlt.
Ja.
Also,
ja, es ist, aber das mit dem Tron kann ich nachvollziehen. Gerade am Griff hast du diese Linien, die so ein bisschen Geschwindigkeit suggerieren sollen. Als wird da jetzt gerade so ein LED-erleuchtetes Cybertron-Motorrad an dir vorbeirauschen. Das ist natürlich, wenn du dir nur die violette oder die Coyote-farbene Variante anguckst, fehlt das natürlich total. Aber bei den zweifarbigen Varianten bin ich hundertprozentig auf deiner Linie. Ansonsten ist das Ding einfach nur, weiß ich nicht, als hätte man auf ein 30 cm oder 20 cm Schülerlineal irgendein Bild
draufgeklebt. Ich wollte gerade sagen, Zeichenplatte ausprobieren.
Ja, ganz genau. Was ist das? Warum? Und vor allem, warum ist das? Nicht was ist das, sondern warum ist
und
das?
Und wer kauft so einen Quatsch?
Es gibt ja bestimmt Leute, ja die das ansprechend finden.
Aber darf ich mal ganz kurz fragen, sind wir wieder in 2016, glaube ich, war das, wo Cleaver total angesagt waren? Kommen die jetzt wieder?
Die kamen ja 1920, kamen die ja ganz groß wieder mit dem Kaiser-Sheepdog, wo dann auch jetzt wieder so Monstrositäten dann, ich möchte jetzt keinem auf die Füße treten. Wenn einer von euch die Sheepdog-Reihe toll findet, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Für mich ist das einfach vom ersten Tag an in allen Größen, ob das ein Mini-Sheepdog ist oder diese XL-Variante, von vorne bis hinten komplette Grütze. Entschuldigung.
Ich für meinen Teil muss sagen, beim TARDIS, die Klinge finde ich eigentlich ganz nice. Für mich passt das Gesamtkonzept halt vorn und hinten einfach nicht. Wenn die Klinge irgendwie was, weiß ich nicht, die braucht irgendwie einen anderen Griffkörper. Also, keine Ahnung, irgendwie so das, wisst ihr, wie ich das meine? So, dass die Klinge nicht ganz ins Heft passt, so. Ne? Keine Ahnung.
Ich finde, da passiert auch einfach zu viel. Du hast, wie viele Linien hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Linien, wenn du die eigentliche Phase noch mitnimmst. Dann hast du dann dieser Hell-Dunkel-Kontrast, ein Fuller, der von vorne bis hinten durchgeht, dann noch ein farbiger Pinöppel reingesetzt. Mhm. Vorne hört das Ganze auf wie eine Eisenbahnstrecke, die nicht zu Ende gebaut wurde.
ja, sehr schön auf jeden Fall. Also sehr schön
beschrieben. Wenn du vorne noch so einen Holzblock draufsetzt als Stopper, dann macht das Ding vielleicht mehr Sinn.
Ja, es schreit schon sehr, guckt mich an. Ich bin was
Besonderes. Ja, guckt mich an und kratzt euch danach die Augen aus dem Kopf.
Ja, okay, wow. Okay. Also, okay, wow, das sind jetzt schon sehr wilde Takes, aber...
Nein, also ich hab tatsächlich, ich kann an dem Ding nichts Schönes finden, ich kann es mir nicht schön reden, ich kann nicht versuchen, einen praktischen Nutzen drin zu sehen. Mm. Ich finde einfach nicht meinen Ansatz, das Ding positiv zu beurteilen. Wie ihr eben gemerkt habt, da waren Messer dabei, die würde ich mir im Leben nicht kaufen, aber ich kann irgendwas am Design gut finden, ich kann den praktischen Nutzen erkennen oder sonst irgendwas. Ja. Hier fehlt mir alles. Hier fehlt mir tatsächlich alles.
Verstehe ich. So geht's mir aber tatsächlich auch. Also ich sehe halt den Einsatzbereich nicht von dem Ding.
Ja.
Ich sehe das eher irgendwie wie so ein alter Dampfer, ne? So, der gerade den, so ein alter Ozeankreuzer irgendwie, ne? Der gerade irgendwo durchschippern will.
Mississippi-Raddampfer.
Ja, genau. dann haben wir von Bessec, um jetzt mal kurz so ein bisschen den Rant so.
Der Techno-Train. Ja. Nein, ich war gerade.
Der Hype Train fährt da, glaube ich, nicht drüber über das TARDIS, aber über die Schienen, die André die gerade so schön beschrieben hat. Ne?
Ja.
Fahren wir jetzt mal den Rant ein bisschen runter und kommen mal zum Tonic.
Ja.
Andi, da hast du das, da hast du ja gerade schon gesagt, so.
Genau. Das habe ich quasi so ein bisschen als Gegenentwurf eben mal ins Spiel gebracht. Also zum einen, weil wir mit dem, jetzt habe ich den Reiter zugemacht, wie hieß das Kleine eben? Lito. Mhm. Weil wir mit dem Lito ja ein sehr kompaktes Modell hatten, Titan, Mikata und so weiter, habe ich mich natürlich direkt an das Tonic erinnert gefühlt und da hatte ich schon die Freude, das in dem Video vorzustellen. Allerdings ist dieses Video noch nicht online gegangen. Das heißt, meine Begeisterung konnte ich noch nicht in die Welt hinaustragen. Um das Messer mal kurz zu beschreiben, das ist noch ein klein bisschen kompakter, das ist unter 7 Zoll Gesamtgröße. Es verfügt über eine wunderschöne, sehr, sehr stimmige Wharncliffe-Klinge mit einer schönen Swatch. Man könnte vielleicht sogar fast sagen eine Reverse Tanto, weil wir oben halt so eine kleine Kante im Klingenrücken haben. Es verfügt über demontierbare Daumenpins, einen Backlock, Bolster-Look, Titan mit Mikata-Griffschalen in verschiedenen Variationen zu erhalten. Ein wirklich sehr, 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 sehr stimmiges Design mit einem schönen Choll vorne. Ich würde sagen, das ist eher so ein 80-20 Choll, nicht 50-50, wie wir es von Spyderco kennen. Und für die Größe einer unfassbaren Handlage, einer wunderschönen Mechanik. Das Ding läuft wie eine 1, kostet leider auch einen Taler oder zwei. Mm. Das ist ein riesengroßes Problem. Aber das Ding ist ein Traum von Messer und glaubt mir, wenn ich sage, es sieht auf Bildern gut aus, aber es ist nicht annähernd so gut wie in der Hand.
Krass.
Ich warte auf dein Video.
Und durch die Demontage vom Pin schwöre ich euch, das Ding geht als 42A-konform durch.
Mich erinnert die Klinge ein bisschen an das Magna von Tools for Gents.
Hast du recht, ja.
Das hat so ein paar Magna-Vibes. Aber ja, ich finde es auch sehr interessant. Und ich habe ehrlich gedacht, als ich das Bild gesehen habe, und du jetzt gerade gesagt hast, Andi, dass es halt overall unter 7 Zoll hat, also in Gesamtlänge geöffnet sind hier jetzt 17,5 angegeben, Zentimeter. Ich hätte es tatsächlich so vom Bild her größer eingeschätzt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, das wäre so ein, ja, so um die 20 Zentimeter.
Overall, genau, ne? Das war mein erster Gedanke, als ich die Ankündigung gekriegt habe, dass das mitkommt. Und es fühlt sich tatsächlich auch in der Hand in Anführungszeichen größer an, als es tatsächlich ist. Dadurch, dass du diese wunderbare Möglichkeit hast, nach vorne zu greifen und das sich auch absolut natürlich anfühlt. Also dieser Zoll vorne, der ist jetzt nicht irgendwie eine Notlösung, sondern du kannst das Ding tatsächlich mit dem Vorgriff ganz normal benutzen, schön, als wäre es immer so gedacht gewesen. Klinggang ist ein Traum. Beim Backlog hast du ja häufiger mal das Problem, dass sich eine ganz kleine Form von Klingenspiel nicht vermeiden lässt. Das Ding rastet so sauber ein, da ist nicht der Hauch von Klingenspiel zu spüren. Und wie gesagt, ohne die Pins bin ich mir 100% sicher, ist das Ding nur zweihändig zu öffnen und geht als konform durch.
Cool. Das ist lecker, ne? Weil einfach Pins abmachen und Ruhe für uns ist natürlich immer schön. Ne? Geht ja, leider Gottes nicht immer.
Genau, du hast dann natürlich ein kleines Loch da drin. Es gibt ja immer noch Spezialisten, die dir dann auch da irgendwas reinbappen, Acryl mit Leuchtfarbe oder so, die denn das Daumenloch oder das entstandene Schraubloch für den Pin dann einfach zumachen. Aber ich glaube, das ist nicht mal nötig, denn du kannst, selbst wenn das Loch da bleibt, dieses Loch in keinster Weise irgendwie nutzen, um die Klinge zu öffnen. Die ist im geschlossenen Zustand relativ tief im Heft drin und die Spannung der, in Anführungszeichen, Rückenfeder oder der Backlockfeder ist auch so eingestellt und so gewählt, dass das relativ stramm ist und das kriegst du mit einer Hand quasi nicht raus.
Cool. Das ist gut.
Ich muss sagen,
wunderschönes Teil.
Ja, bei dem Messer, sorry, alles gut. Ich finde ja immer so, die Seite, wo der Clip montiert ist, ist eigentlich immer so, ich sag mal, die hässliche Seite. Oder, nee, aber weiß ich nicht. Das ist ja so, also da gucke ich in der Regel nicht drauf. Tatsächlich finde ich, und das ist gerade der Monk, der bei mir befriedigt wird, ist, das ist wirklich schön gemacht, dieser gefräste Clip, der quasi diese Fräsung auf der Mitte sitzen hat, der dann durch die Einkerbung der ganzen Scale durchgeht. Das sieht ja sehr, sehr schön aus, das Messer.
Vor allen Dingen, pass auf, dein innerer Monk, ne? Diese Linie, die dann über den Clip geht, die fließt.
Die trifft in die Mitte des
Genau, der Pivot. Genau, die trifft in den Pivot-Ring und schließt das Ganze richtig schön, im wahrsten Sinne, rund ab.
Ja. Das ist ehrlich, ne? Das sieht wirklich ganz schön aus.
Andi guckt schon so ganz verträumt, dreht den Kopf schon so, ach herrlich, schön, wunderhübsch.
Ja, ich bin auf der Seite von White Mountain Knives und habe die Zoom-Funktion entdeckt und gucke mir gerade die Details an.
Das ist gut. Ja. Also ich habe das jetzt auch gerade tatsächlich nur bei Knives and Tools so gesehen. Ja. Also das fand ich so, als Malte das gerade erzählt hatte, mit dem, dass die Linie vom Clip halt so in der Scale genau wiederzufinden ist und dann gucke ich die Linie so lang. Geil, die läuft auch noch genau in diesen Pivot-Collar rein.
Der läuft da mittig rein. Ja,
genau. Und das schließt halt so perfekt ab.
Ja, ich weiß nicht.
Und das ist auf der Showside genauso.
Ja. Und ich hab jetzt kein Lineal hier, aber ich glaube sogar, läuft die Linie sogar bis weiter vorne in die Spitze rein? Weiß ich nicht. Ist das auf einer Höhe? Sieht fast so aus. Also,
Für alle Linkshänder interessant, ihr könnt den Clip umsetzen und durch den Backlog ist es genauso für einen Linkshänder wie für einen Rechtshänder bedienen. Ja, ohne weitere Probleme.
100% ambidextrous.
Ja.
Ich würde zustimmen. Ich würde behaupten, dass die fortgeführte Linie exakt in der Klingenspitze endet.
Schon, ne?
Ja.
Boah, das sieht so, das macht mich gerade irgendwie sehr glücklich an diesem
Spiel. Wenn die das geschafft haben, dass die Klingenspitze exakt in der Verlängerung durch die Klingenachse liegt, dann hast du auch noch das perfekte Gebrauchsmesser.
Ja. Also viel Gutes dran, ne?
Ja. Ja, und es tat mir echt weh, das wieder zurückzuschicken. Also das hätte ich gern bei mir behalten, aber
das
hat das Budget definitiv nicht hergegeben.
Ja. Ja, ich meine, gut, 340 Euro ist auch viel Geld, muss man sagen, für ein relativ kleines, handliches, schmales Messerchen, ne?
Ja.
Leider.
Ja. Und wenn ich dann überlege, dass wir doch ganz ähnliche Materialien demnächst in einem wunderschönen Slipjoint-Messer präsentiert bekommen für deutlich weniger Geld.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Keine Ahnung, was um.
Bin ich raus.
Keine Ahnung, was da über mich gekommen ist.
Alles klar. Ja, das war, glaube ich, ein sehr krönender Abschluss mit dem Tonic.
Wir sind allerdings
sehr schön,
noch nicht ganz fertig.
Wieso sind wir noch nicht fertig?
Wir sind noch nicht fertig.
Okay.
Ich hatte beim letzten Mal, in der letzten Folge, die miesen Neuigkeiten. Und die gleichen miesen Neuigkeiten bringe ich heute auch.
Alter.
Ja.
Hört Ontario Knife Company, hört das jetzt zum zweiten Mal auf? Oder was?
Nein, das nicht. aber tatsächlich hat Spyderco seine Discontinued-Liste für 2024 rausgebracht.
Was haben wir denn hier? Dura 4.
So, und da ist ein bisschen dabei, wo man sagen kann, okay, Bird-Modelle fliegen raus, alles gut, kann ich mit leben. Ne? So ein Kara-Kara und Meadowlark und so, die ganzen Bird-Modelle, da fliegen ein paar raus, kann ich mit leben. Ein Benchstone fliegt raus, kann ich auch mit leben. Dann diese Blue Line, Thin Blue Line und die Thin Red Line, da fliegen ein paar raus. Also es ist tatsächlich ist es so, dass ja Spyderco in der Vergangenheit sein gesamtes Portfolio sehr breit aufgestellt hat. Ne? Da kamen ja wirklich viele Messer raus, wo man sich immer gedacht hat, okay, eigentlich sind viele Messer von die ihr rausbringt, nur noch Alliterationen von einem PM2 oder von einem Endura oder so und eigentlich ändert sich da nicht mehr viel. Klingenformen sind alle relativ gleich und dann hast du immer einen FAN-Griff oder so einen G10-Griff. Und es ist tatsächlich so, dass und das war dann wirklich, wo ich dachte so, ja, jetzt wird es langsam schwierig, dass auch eigentlich Messer rausgenommen oder aus der Produktionslinie rausfliegen, wo ich noch bisher keinen Finger dran bekommen habe. Und deswegen sollte man da jetzt nochmal schnell hinterher sein. Was zum Beispiel rausfliegt, um nur ein paar zu nennen, ist zum Beispiel das Chaparral. Das gibt es einmal in der Carbon Fiber Variante, sprich dann als Lightweight, was ich eigentlich ein sehr taugliches Messer finde. Dann, was nicht mehr hergestellt werden soll, ist das Paisan. Ich glaube, Andi, da hattest du auch mal eins, ne? Oder hast du es immer noch?
Ja, und nee, leider nicht. Das ist, glaube ich, draufgegangen für die Anschaffung meines Motorrads.
Ah, okay. Genau, aber ein Integral-Folder, der, ja, also ich finde ihn nach wie vor ein wunderschönes Messer.
Wundervoll, ja, definitiv Peter Racenti Design.
Genau. Und da habe ich dann gedacht, okay, und jetzt muss ich mich beeilen. Das ist so, wie gesagt, eine elendlange Liste und da ist es dann so rausgesprungen und zwar das Slish Design Swayback. Es wird auch quasi zum nächsten Jahr eingestellt. Und das war so ein Design, was ich persönlich total cool finde. Mit Titan, Griff, CTS, was ist es? Nee, CTS XHP
Stahl. Ich glaube schon.
Ah, das ja. ist das. Ja, okay, ja. Das ist ja auch deine Klingenform, ne?
Ja, gut, man kann sagen, ne, man bleibt sich treu. Aber weil das waren halt wirklich Messer oder das ist so eine Messerreihe, gerade in diesem Slish-Design, was halt so mal was anderes war und halt eben diese Titangriffe, weil davon haben wir tatsächlich bei Spyderco nicht viel. Ne? Benchmade, die machen ja, also Benchmade macht viel oder ne, geht ein bisschen breiter, wird aufgestellt. Aber bei Spyderco war es halt immer eigentlich FRN oder G10. So und viel mehr ja. war da nicht. Und sonst diese Titan-Modelle, dass die rausschmeißen, finde ich persönlich ein bisschen schade. Gut, das Stovepipe soll wohl noch bleiben, was ich aber persönlich dann, ist mir zu kurz, ist mir zu klein. Aber,
ist mir zu komisch.
auch. ich weiß, was du meinst. Aber wie gesagt, also wie ich gesehen habe, Swayback fliegt raus, wo ich sagen würde, da sollte jeder nochmal vielleicht gucken. Das ist echt schade. Ja. Und genau, ich glaube, das ist auch dieses Mal, was ich jetzt in so Foren gelesen habe, ist es dieses Jahr tatsächlich eine der längsten Discontinued-Listen, die bisher rausgebracht worden sind. Ja, Ach so, ach ja, so ein Endella, Entschuldigung, so ein Endella und also es ist, ja, es sind ganz viele tolle Modelle, auch aus dieser Tenacious-Linie, diese günstigere Linie. Also mir blutet da so ein bisschen, mir so blutet auch so ein bisschen das Herz, muss ich gestehen. Ich bin aber auf der anderen Seite, und damit endet mein Vortrag, wahrscheinlich muss einiges sterben, damit was Neues entstehen kann.
Oder ist es tatsächlich einfach ein Zeichen der Zeit? Es haben ja einige im Moment so ein bisschen zu knapsen. Es sind ja auch Shops, die gerade schließen. Mhm. Dass die Hersteller vielleicht auch merken, dass die letzten 3 Jahre nicht ganz spurlos an denen vorbeigegangen sind und bestimmte Dinge einfach ein bisschen verschlankt werden müssen, damit man weiter auf Kurs bleiben kann.
Ja, das kann sein. Ich meine, man muss auch einfach sehen. Ne? Ich meine, Spyderco hatte auch einfach ein unwahrscheinlich breites Portfolio über die letzten Jahre aufgebaut. Ja. Wo ja dann wirklich im Grunde genommen sich nur Größen geändert haben oder irgendwie vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen kleiner, mittlere Varianten, wie zum Beispiel das Endella, was dann quasi die Zwischenversion vom Delica und dem Endura war und so Dinger. Ja. Ich kann es durchaus nachvollziehen. Ich meine, das ist so, kein Restaurant kann erfolgreich sein mit 700 Gerichten auf der Karte.
Korrekt.
Aber wie gesagt, bei so manchen Modellen muss ich gestehen, ja, da hat es mich ein bisschen verwundert und aber ist ja gut, dass da der Warnschuss noch kommt und das Swayback wird definitiv ein Messer sein, was jetzt so als nächstes zu mir kommen muss, bevor es dann komplett weg ist.
Ein paar Dinger sind natürlich auch in der Sackgasse gelandet, ne? Also wenn du dir die Tenacious-Reihe anguckst, als ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, mir ein Tenacious anzuschaffen, da lagen die in den Shops so bei 43, 45 Euro. Mhm. Und ich glaube, zuletzt war das einfache Tenacious irgendwie schon bei 74 Euro.
Ja, genau. Ja.
Und für das Geld kriegst du halt bei anderen Herstellern Besseres.
Ja, viel Besseres, auf jeden Fall. Das ist so. Das ist definitiv so.
Ne, deswegen, dass die irgendwann sterben müssen, das war vollkommen klar. Das Nirvana hat sich nicht so lange gehalten wie das Paisan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das Paisan war jetzt über 4 Jahre mindestens verfügbar. Das ist also eine unglaublich lange Zeit und das hat zu Beginn 550 Euro gekostet. Ich glaube, der letzte Preis lag über 700.
Ja.
Da ist natürlich dann auch irgendwann der Markt sehr dünn geworden. Das heißt auch klar, dass das rausfliegt. Das Swayback, gerade weil es halt an die Traditionals angelegt ist, eine tolle, tolle Sache. Wer da keins bekommt, da wird es garantiert auch bei Jack Wolf Knives was geben. Vielleicht dann auch jetzt durch die Updates bei den Modellen auch in Volltitan. Das wäre eine mögliche Alternative, wenn das dann mal nicht mehr verfügbar ist. Aber ansonsten ist das hart, ne? Also wenn du die ganzen Namen hörst, das sind halt Dinger, die uns begleitet haben, also zumindest mich jetzt, seit ich so vor etwa 13, 14 Jahren wieder so ein bisschen mit dem Messerthema angefangen habe.
Ja, ich meine, das ist wie bei mir also, genau das Gleiche. Bei mir war auch das Tenacious das erste Spyderco-Messer. Ich glaube, meins hat damals 55 Euro gekostet, aber da gebe ich dir auch recht. Die Verarbeitung hat zum Schluss nicht mehr, oder das, was ich bekommen habe für das Geld, hat zum Schluss leider nicht mehr den Preis gerechtfertigt. Deswegen ist das vollkommen richtig, ja.
Die Spyderco-Welt ist für mich heile, solange es UKPK, PM2, Para 3 und Charmin gibt. Der Rest ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so im Kopf.
Chaparral tut mir weh. Das ist eines der tauglichsten Messer, die es gibt. Vor allem, weil das diese ultradünne Klinge hat.
Genau.
Das Chappie ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Aber ansonsten stimme ich dir zu. Allerdings ist das UKPK jetzt in vielen Shops schon bei deutlich über 100 Euro.
Ja, das ist halt nicht wert, ne?
Mit einem BD1 und diesen, entschuldige mal, Nylon-Plastikgriffen. Ich habe selbst eins, ne? Also ich habe damals sogar über Amazon 53 Euro bezahlt für ein UKPK.
Ja,
es ist schon echt heftig.
Kostet das Doppelte und das ist auch für das Gebotene echt nicht gut.
Nee,
das stimmt, ja.
Muss man leider sagen. Ich weiß gar nicht, wo liegt die Heini Heinz, wenn der mal welche raushaut? Wo liegt da die Version? Was kosten die dann?
170 Pfund, glaube ich. Das ist die Standardversion. Und wenn du dann fancy Stahl hast oder so, knapp über 100.
Ja, aber so, da bist du quasi, da bist. Und das ist ja, das waren ja immer so die, für alle UKPKs, wo die Leute sagten, boah, das ist das beste Messer, wenn du es haben willst. Dann aber in der Heini Heinz Edition.
Genau.
Und die nähern sich jetzt an. Da passt ja irgendwann auch die Relation leider nicht mehr, ne?
Also das Salt, das neue UKPK Salt, was ja dann im Magna Cut kommt, das liegt aktuell bei 115 Euro im Pre-Order.
Über welchen Shop? Neuesten Tools?
Müsste ich jetzt nachgucken.
Das ist extrem fair. Ich hätte jetzt getippt, wenn die es mit Magna Cut bringen, dass wir bei mindestens 135 enden.
Finde ich das denn jetzt? Also bei Knife Center geht es für $105. Wenn wir dann Import und alles haben, ne, sind wir natürlich.
Na gut, das lohnt dann auch nicht mehr.
Kannst 40%, 45% draufschlagen.
Ja. Ich weiß gar nicht.
Das wäre 150, ne?
Mir wurde das gerade so zugespielt.
Sehr gut.
In Magna Cut, dass das halt um die $115 im Pre-Order kostet aktuell. Das in BD1N liegt aktuell mit der Leaf Shape bei 90 € bei Knives and Tools.
Die sind aber da die günstigsten. Da ist bei anderen Shops leider Gottes dann ist es dreistellig.
Ja, das stimmt. Ja. Das finde ich aber auch ein bisschen,
sagen, bisschen ist heavy. Zu teuer. Ja, ist zu teuer. 90 € ist zu viel. Das geht leider nicht.
Ja. Ja, aber sonst finde ich aktuell bei Dingens auch nur das
also in dem LC. UK Böker.
Ja, Apotheke.
Ist natürlich nicht der Maßstab. Die haben allein die LC-200N-Variante vom Salt, UKPK Salt, für 150 gelistet. Ja. Das ist noch das LC-200.
Ach krass, also in grün bei Magna Cut, bei Kato in grün mit dem LC-200N liegt es bei 117, in gelb bei 142.
Und dann ist gelb selbst da relativ teuer, ne?
Ja, das ist schon heftig, ne?
Für mich zu heftig.
Ja, also auf jeden Fall, keine Frage. Mit den FAN-Scales oder so sehe ich auch überhaupt nicht.
Ja. Ich hatte mal geguckt, das Swayback liegt gerade, ich glaube, die günstigste war, ich will nicht sagen Altona Silberwerkstatt, aber ich glaube, das günstigste Swayback lag gerade bei, was ich gesehen habe, bei 335, glaube ich. Wo wir von Böker sprechen, ich glaube, Böker hat irgendwie 400 € irgendwas aufgerufen. Also.
Du kriegst es bei knifestock.de für 331. Das ist der günstigste Preis, den ich gefunden habe.
Okay. So, also, das ist.
Malte startet schon seine Recherche.
Ja, absolut. Wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, fuck, da muss ich mich jetzt drum kümmern. Scheiße. Ne? Ich will nächstes Jahr nicht da sitzen, wie ich damals beim Slish Bowie saß, was ich total schön fand. Wo ich rauskam und dann das YouTube-Video kam und ich so, boah, das ist ja ein schönes Messer. Ja, okay, gucken wir mal uns bei Zeiten an. Und dann habe ich es mir angeguckt und dachte so, oh fuck, das gibt's gar nicht mehr. So, deswegen muss man jetzt ein bisschen gucken.
Und Preissteigerung auf dem Second-Hand-Markt garantiert, also das Geld, was du jetzt dafür ausgibst, kriegst du definitiv wieder zurück.
Ja, das Problem ist, ich verkaufe ja so ungern Messer, ne?
Ich kenne das Problem, aber hin und wieder gibt es halt Situationen, da muss man.
Da muss man mal, das stimmt, ja.
Okay.
Aber das geht schon.
Jetzt vielleicht zum Abschluss. Habt ihr noch was ihr unbedingt loswerden wollt?
Ja, auf jeden Fall.
Erzähl.
Ich fand's wahnsinnig schön mit euch.
das kann ich nur zurückgeben.
Es hat richtig Spaß gemacht. Ich danke vielmals für die Einladung und die Möglichkeit, hier mit euch ein bisschen sehr, über sehr aktuelle gerne. Sachen zu quatschen. Das war eine tolle, tolle Nummer.
Das war ja danke. Für dich auch nicht das letzte Mal. Teaser, Teaser. Alles klar.
Ich freue mich.
Ja, ich habe auch schon richtig Bock. Malte, hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwo zu deinen Senf loswerden?
Ich habe nichts mehr zu sagen, außer danke, Andi, dass du uns so viel Schönes über dein Messer erzählt hast. Danke dir, Tim, dass du uns wieder mal so wunderbar durch diese Folge geführt hast und moderiert hast. Genau, und von meiner Seite aus habe ich nichts mehr. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Macht es gut.
Genau, das würde ich an dieser Stelle dann auch sagen. Gehabt euch wohl, steckt den Kopf nicht in den Sand oder den Sand in den Kopf, beides scheiße. Und dann viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut, macht, was auch immer. Und bis dahin, schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.